Herzlich willkommen zu Im Gespräch bei SBS Radio in deutscher Sprache am Freitagabend mit mir, Trudi Latour. Heute hören Sie von Sascha Arango. Er war Gast des Sydney Writers Festivals in diesem Jahr und gleichzeitig Gast des australischen Goethe-Instituts zum German Film Festival. Das deutet schon auf das vielseitige Talent des Autors hin, der seit 1989 fürs Fernsehen, Radio und die Bühne schreibt und mehrfach ausgezeichnet wurde. Ich sprach mit ihm jedoch über seinen ersten Roman, der Die Wahrheit und andere Lügen heißt. Nach kürzester Zeit schon wurde er in mehrere Sprachen übersetzt und soll demnächst sogar von Hollywood verfilmt werden. Bei Sascha Arangos erstem Roman handelt es sich um einen spannenden Thriller. So wird er jedenfalls verkauft als Krimi. Meiner Meinung nach passt er aber gar nicht so ganz in dieses Genre, denn es geht um mehr als um Täter und Opfer und Verfolgungsjagden, sondern eher um eine Untersuchung, was Lügen eigentlich sind. Um zu sehen, ob ich da richtig liege, habe ich den Autor als erstes gefragt, sein eigenes Buch zusammenzufassen.
Das ist ja die Frage, die ich am meisten fürchte.
Die Frage, worum es geht in dem Buch?
Ja, weil das ist sozusagen diese Synopsisfrage. Das ist ja eigentlich eine Sache, über die Autoren ungern reden. Und dass man immer denkt, das ist doch genau die Aufteilung der Welt. Da gibt es die Kritiker und die anderen, die so viel davon verstehen, die das so gut zusammenfassen. Aber man selber...
Das okay, ist dann muss so. Ich das machen. Also, es geht um drei Hauptcharaktere. Henry, einen großen Lügner. Martha, seine Frau, die ganz unbeschreiblich selbstlos ist, und Betty, eine Geliebte, die jetzt schwanger ist von Henry. Und deswegen gibt es diese Dreiecksbeziehung, in der ja immer Lügen auftauchen, die aber auf ungewöhnliche Art und Weise gelöst werden.
Ich hätte es niemals besser sagen können.
Ja, das ist ja toll. Also bei Henry, dem Hauptcharakter, geht es ja um einen für mich pathologischen Lügner. Würden Sie das auch so sehen?
Nein. Er ist ja kein Lügner, sondern was es ist ja Selbstverteidigung. Also man muss ja auch nicht, wir leben in einer Zeit, in der von uns erwartet wird, dass wir über alle Dinge die Wahrheit sagen. Henry sieht das nicht so. Henry ist nicht der Meinung, dass alle wissen müssen, was er denkt und tut. Er ist nicht der Meinung, dass ein anderer Mensch, seine Frau zum Beispiel, das Recht hat zu wissen, mit wem er redet, was er tut. Wir leben in dieser seltsamen Zeit, wo man glaubt, das müsste jeder sagen, aber es gibt da überhaupt gar keine Vorschrift zu. Und Henry ist ein Mensch, der seine Frau liebt und der aus Liebe schon allein ihr nicht erzählen kann, was er denkt und tut, denn das würde ihr so wehtun.
Ja, das ist die übliche Ausrede der Männer, würde ich mal einwerfen.
Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also, warum sollte ich jemandem sagen, was ich von ihm denke, wenn ich weiß, wie sehr ich ihm damit wehtue?
Gute Frage. Prinzipiell, theoretisch finde ich das auch richtig. Aber ich als Frau bin vielleicht prädestiniert dazu, alles wissen zu wollen. Und ich glaube auch, dass es da insgesamt einen Unterschied gibt, wie die Menschen zur Wahrheit stehen. Frauen und Männer stehen da, glaube ich, unterschiedlich zu. Die Männer glauben immer, es wäre interessanter, wenn sie ein bisschen was für sich behalten und dann so dieses Mysterium, wer sind sie eigentlich, beibehalten können. Und die Frauen, die wollen immer alles wissen, weil sie auf Sicherheit aus sind, glaube ich.
Ja, und ich glaube, man muss diesem alles wissen wollen ganz energisch Einhalt gebieten. Denn erstens zerstört es die Mysteriosität zwischen uns. Es zerstört auch sozusagen die Sexiness zwischen uns. Also ich möchte nicht alles von meiner Frau wissen. Und ich möchte auch schon gar nicht, dass sie alles von mir weiß. Und ich glaube, das habe ich sehr klar gemacht, sozusagen in dem Buch. Und ich bin jetzt im zweiten Buch daran, über diese Dinge noch zu schreiben. Ich glaube ganz allen Ernstes, dass diese Form von Wahrheitssuche und Pedanterie uns nicht gut tut.
Das ist also der Subtext, wie man im Englischen sagen würde, von dem ganzen Buch. Eigentlich geht es ja aber um eine Detektivgeschichte, einen Kriminalroman. Wie haben Sie das an dieser Sache aufgehängt?
Ich wollte überhaupt keinen Krimi schreiben. Und das ist natürlich so, dass überall, wo es Gewalt gibt, Verbrechen, finstere Dinge, Lügen, Obskures, kommt irgendwann auch einmal ein Polizist, um nachzuschauen. Insofern sagt man dann schnell, es ist ein Kriminalroman. Ich hatte nicht als die Absicht zu schreiben über einen Mann, der in einem Lügengewebe lebt und sehr gut damit lebt und auch anderen damit einen Gefallen tut, bis eines Tages, ganz zu Beginn der Geschichte, sich sein ganzes Lügengespinst aufzulösen droht durch die Enthüllung seiner Geliebten, dass er Vater wird. Und sein Problem ist nun, wie sage ich das meiner Frau? Die Frau, die ich liebe, die Frau, der ich alles verdanke, die Frau, die ich beschützen möchte, hat sie denn das verdient, dass ich ihr das überhaupt sage? Er aber verspricht seiner Geliebten, ich gehe jetzt nach Hause und sage alles meiner Frau.
Was
und damit beginnt
das Problem.
Was
ist die Motivation dafür? Das passt ja eigentlich gar nicht in den Charakter, dass er sich das vornimmt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Henry selbst verschiedene Persönlichkeiten in sich vereinbart und auf der einen Seite halt fast schon pathologisch immer lügen muss, auf der anderen Seite aber die Absicht hat, eigentlich das Richtige zu tun, und damit immer über sich selber stolpert.
Ja, das hast du psychologisch total durchdrungen. Das ist genau richtig, das ist so. Ich glaube, dass das auch das Motiv vieler Lügner ist, dass sie den Wunsch haben, die Wahrheit zu sagen, aber die will ihnen nicht über die Lippen kommen. Ich bin total überzeugt, auch durch die vielen Kriminalfilme, die ich schreibe, die vielen Gerichtsverhandlungen, die ich besucht habe, meine forensischen Kenntnisse, sozusagen amateurischen Kenntnisse. Von einem bin ich überzeugt. Jeder, der ein Verbrechen begangen hat, würde gerne darüber reden, sich erleichtern, wenn er nur könnte. Das ist sozusagen, wie ich auch schreibe, so gesehen tritt jeder Verbrecher seine Strafe an am Tag, an dem er es begeht. Und Henry, der etwas Furchtbares tut, beginnt in diesem Moment durch Gewissensqualen, Schuldgefühle und Ängste, sozusagen diese Strafe abzubüßen.
Aber er hat ja auch noch eine Hintergrundgeschichte, die auch in dem Buch in verschiedenen Kapiteln immer wieder auftaucht. Die Geschichte seiner Kindheit, in der auch schon Schlimmes passiert ist. Und irgendwo ganz am Anfang des Buches heißt es auch, er hat früh schon gelernt, dass es wichtig ist, nicht alles zu sagen. Und der Leser fragt sich jetzt, was war das? Und Schritt für Schritt finden wir dann heraus, dass es was mit seiner Mutter zu tun hat, die gestorben ist und verschwunden ist auf mysteriöse Art und Weise, und sein Vater, den er ja auch wieder aus Versehen getötet hat eigentlich. Das passiert ihm alles so. Er macht ja nichts absichtlich, aber er hat unheimlich viele grausame Dinge getan. Das gehört ja zum Charakterbild von Henry, dass er diese Vergangenheit hat. Haben Sie versucht, das aufzuzeigen, wie jemand so pathologisch wird, so eigentlich psychopathisch wird, durch diese Hintergrundgeschichte, die aber nie so hundertprozentig erleuchtet wird?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass alles, was wir im Leben tun, in irgendeiner Weise auf etwas anderes zurückgeht. Wie wir sind, geht darauf zurück, was uns geprägt hat. Henry, das kleine wehrlose Kind, verliert seine Mutter, ohne je zu erfahren, was aus ihr wurde und wohin sie ging. Und an diesem selben Tag, an dem seine Mutter verschwindet, kommt sein betrunkener Vater, um ihn zur Rede zu stellen. Und was dann geschieht, dieses andere albtraumhafte Ereignis, prägt den Jungen. Er verbringt dann die nächsten Jahre in einem Heim, in einem Internat. Und er kann nicht mehr über sich sprechen. Er wagt nicht mehr, über sich zu sprechen, weil er glaubt, schlecht zu sein und böse. Und da er eh schon böse ist, werde ich auch böse handeln, sagt er. Und er beginnt sozusagen ein künstliches Leben zu errichten und immer der Mensch zu sein, den die Situation erfordert. Das ist ja auch etwas, was ein Schriftsteller pausenlos tut.
Ja, und was ja natürlich auch noch interessant ist, ist, dass der Hauptcharakter ein Schriftsteller ist, der eigentlich aber gar nicht schreibt. Ist das ein Traum eines Schriftstellers, dass man diesen Erfolg erlangen kann, ohne irgendwas dafür tun zu müssen? Denn die Frau schreibt ja eigentlich die Bücher.
Ja, es ist der Albtraum, nicht wahr? Also es ist mein ganz persönlicher Albtraum. Ich glaube, als ich angefangen habe zu schreiben, war ich ein unschuldiger Junge, der schreibt. Als ich angefangen habe, damit Geld zu verdienen, war ich ein Schriftsteller, der glaubte, irgendwann kommen sie mir drauf. Ich habe nie selbst geglaubt, ein Schriftsteller zu sein. Selbst als die Filme entstanden und das Buch auf dem Markt war, es ist für mich ganz schwierig zu akzeptieren. Und ich habe das in Henry übertragen. Henry ist für mich die Verkörperung all meiner Ängste.
Der Charakter Martha, seine Frau, die ja eigentlich die Schriftstellerin ist, die im Hintergrund das ganze Werk produziert, wofür er dann gelobt wird und das Geld verdient. Glauben Sie, dass das wirklich glaubwürdig ist, dass irgendein Mensch so viel produzieren würde, ohne jemals dafür anerkannt werden zu wollen? Also ich finde das ein bisschen unglaubwürdig, dass diese Frau existieren könnte.
Da muss ich mit konkreten Beispielen kommen. Okay. Nehmen wir John Salinger, der diesen Roman gemacht hat, der ihn über alle Maßen berühmt gemacht hat und nicht so sehr verachtet hat, wie Menschen, die ihn danach fragen. Es gibt Menschen wie Bruno Traven, der sein Leben lang seine Identität verhüllt hat. Das Time Magazine gab 1 Million auf seinen Kopf. Er wollte es nicht. Es gibt Mr. Faulkner, der nach dem Nobelpreis, angewidert von dem Erfolg, der auf ihn zugekrochen kam, sich versteckte. Ich glaube, diese Reaktion von Schriftstellern zu schreiben, aber nicht in der wirklichen Welt dafür belangt zu werden, ist sehr nachvollziehbar.
Sie hören im Gespräch bei SBS Radio in deutscher Sprache mit mir, Trudi Latour, und meinem heutigen Gast, dem Autor Sascha Arango, über seinen Bestseller Die Wahrheit und andere Lügen.
Das ist ja vielleicht auch einer der großen Unterschiede zwischen Romanschreiben und Drehbuchschreiben. Denn wenn Sie ein Drehbuch schreiben, dann arbeiten Sie mit einem Team zusammen. Und wenn Sie einen Roman schreiben, dann können Sie ganz allein in Ihrem Kämmerlein sitzen und sich das selber ausdenken und sind praktisch von der Welt abgeschieden. Warum haben Sie sich entschieden, jetzt für diese Geschichte einen Roman zu schreiben und das nicht als Drehbuch zu verarbeiten?
Ich hatte ursprünglich vor, es als Drehbuch zu schreiben. Ich wollte natürlich eigentlich immer Romane schreiben. Aber auf dem Weg zum Romanschriftsteller habe ich gemerkt, dass man für Drehbücher viel besser bezahlt wird. Und ich habe diese Geschichte mir ausgedacht und festgestellt, die ist kein Film. Ich möchte das als Buch schreiben. Und habe das in die Schublade getan und gewartet auf den Tag, dass jemand kommt und von mir wissen will, möchten Sie einen Roman schreiben? Und dann kam dieser Tag.
Ja, das ist ja toll. Aber es gibt ja noch weitere Unterschiede zwischen Drehbuch und Roman. Erstmal die Anzahl der Worte ist ja total anders und man kann vielleicht eher aus der Perspektive der verschiedenen Charaktere die Situation erleuchten, wenn man einen Roman schreibt. Im Film sind es mehr Bilder, Situationen. Was hat Sie da beim Romanschreiben beeinflusst, was Ihre Vergangenheit als Drehbuchautor angeht? Das muss ja sich irgendwie übertragen haben.
Also ich glaube, der größte Unterschied zwischen Drehbuch und Roman ist die Multidimensionalität, die Vielgestaltigkeit des Möglichen, damit auch verbunden die Schwierigkeit der Entscheidung. Das andere ist, was man lernt, und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das gelernt habe, die Beschränkung und Selbstbestimmung des Drehbuchautoren, der bewusst wird, was ein Satz kostet und der sich sehr genau Gedanken macht über die formale Struktur einer Erzählung. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn man dann seinen ersten Roman schreibt. Denn man lernt, sich zu beschränken. Und ich habe einfach ganz, ganz knallhart vieles von meinem Wissen aus dem Filmgeschäft übertragen, um mir selber die Arbeit leicht zu machen und meine Geschichte zu entlasten und möglichst unterhaltsam zu machen.
Das geht da um Drehpunkte, um Enthüllungen, die in bestimmten Stellen innerhalb des Verlaufs passieren, oder geht es um die bildliche Darstellung von Situationen, wie ganz am Anfang des Buches zum Beispiel sieht man das Bild, ich sage jetzt schon sieht man, wird es beschrieben, das Bild von dem Fötus, sagt man Embryo?
Genau, von dem
Ultraschallbild.
Ja, Ultraschallbild, ne? Ja.
Sie fangen an wie in einem Film, das könnte man ja direkt so verfilmen, aber dann geht es in das Innere der Menschen und was die denken, das kann man nicht mehr verfilmen.
Das ist wahr. Und dann hat man plötzlich den Luxus, Dinge zu schreiben, die man immer schon mal sagen wollte. Und natürlich ist es wie beim Film, wie in meiner Ehe oder im Eheleben zwischen Mann und Frau, bin ich der Meinung, man muss da, wo es am spannendsten ist, einen Schnitt machen und zu etwas anderem gehen, um nicht alles zu enthüllen, um die Spannung zu erhalten. Denn also keine Szene ist gut, wenn sie nicht unterbrochen wird durch eine andere Szene im Film.
Weil der Zuschauer oder der Leser auch selber seine eigene Fantasie mit ins Spiel bringen muss, damit es Spaß macht.
Das ist genau richtig. Also der große Spaß ist, und bewusst zu schreiben, was ein Leser, was er liest, spielt sich in seinem Kopf ab. Immer genau auf diese geistige und auch künstlerische Freiheit des Lesers zu appellieren und zu schreiben, ihm Raum zu geben für Vorstellung, was dazu führt häufig, dass ein Leser, der ein Buch liest und liebt, enttäuscht sein wird vom Film, weil er plötzlich im Film nicht mehr die Möglichkeit hat, seiner Vorstellung zu folgen.
Es geht also in vieler Hinsicht darum, was man weglässt und wo der Leser dann selber das ausfüllen muss, sozusagen. Ja. Hatten Sie da am Anfang sehr, sehr viel mehr Material und haben das dann rausgestrichen oder haben Sie das von vornherein so strukturieren können, dass Sie wussten, was Sie weglassen?
Ich glaube, dass ich die meiste Zeit meines Nachdenkens damit beschäftige, Dinge zu mir vorzustellen und danach wegzulassen. Und ich habe das auch im Roman einmal wörtlich gesagt. Im Roman wird jemand gefragt, was ist das Geheimnis des Romanschreibens? Und er sagt, das Weglassen. Das macht die meiste Mühe und dauert am längsten. Und ich persönlich hasse es, Dinge, die ich geschrieben habe, wieder wegzustreichen. Deswegen überlege ich es mir vorher und schreibe sie dann auf und meistens bleiben sie dann.
Haben Sie dann so Strukturen, Diagramme und sowas, wie das alles aufgebaut sein soll? Oder ist das alles nur im Kopf?
Null. Es ist nur im Kopf. Es ist mir am Abend völlig unbekannt, was der nächste Tag bringen wird. Am nächsten Tag setze ich mich hin, lese die letzten Zeilen und dann beginnt dieser Prozess wieder.
Und warum das Rilke-Zitat am Anfang des Buches?
Rilke begleitet mich überall hin. Die Kraft seiner Worte, die hat mich glauben machen lassen, was Worte bedeuten können, welche unendlichen Welten sie eröffnen und was zwischen diesen Worten schwebt. Und niemand hat jemals mich so sehr berührt wie Rilke und jene unfassliche Weite, die zwischen diesen Worten liegt, die er schreibt.
Ja, das ist ja fast schon eine Philosophie, die man auf das ganze Buch übertragen kann. Das Schreckliche, wie war das noch? Das Schrecklichste ist das... Die Hilflosigkeit?
Es ist kein einfaches Zitat, um es einfach so aus dem Kopf her zu sagen. Es ist aber das Hilflose in uns, das, was Hilfe sucht in uns. Rilke hat gesagt, da ist dann der Drachen in uns, die Angst ist der Drache, der unsere größten Schätze bewacht. Da ist etwas in uns, etwas Furchterregendes, etwas Aggressives, etwas Böses, was sich schützend um das legt, was wir am meisten lieben. Und ich glaube, das ist, was Rilke damit sagt. Also jeder, der etwas Schreckliches tut, ruft im Innersten nach Hilfe. Und das heißt nicht, dass wir ihm verzeihen, für was er tut. Weil Menschen, die etwas Schreckliches tun, geben die Verantwortung ab für das, was sie tun. Mhm. Und wir, die wir nichts Schreckliches tun, tun es nicht, weil wir diese Verantwortung bewahren. Wir tun es aus Verantwortung nicht. Wir haben oft Impulse des Bösen. Deswegen lieben wir sie ja auch im Film oder im Roman zu erleben. Die inneren Impulse des Bösen, diese Potenzialität, dieses Vermögen, muss ständig unterdrückt werden durch eine innere Moral. Der müssen wir sie entgegensetzen. Und Henry hat die nicht.
Und das macht ihn zum Psychopathen.
Macht ihn zum Psychopathen.
Außer dem anderen interessanten Charakter, der ja auch Schlimmes getan hat, sein serbischer Freund, dem es eigentlich anders geht. Denn er sagt irgendwo im Buch, dass er das Bedürfnis hat, das unbedingt erzählen zu müssen, es aber nicht kann.
Ja, sein Freund Obradin ist ein ganz entgegengesetzter Charakter. Er ist durch den wahren Krieg gegangen, er hat hassen gelernt. Er sagt natürlich auch in seiner Art, man muss keinen Fisch hassen, um ihn zu töten. Er sagt aber auch, es ist das Schrecklichste, was es gibt, ein Geheimnis zu haben, weil es ein Parasit ist, der aus dir herauskriechen will. Er will durch deine Augen, er dringt durch deinen Mund, er will hinaus, er wächst in dir. Es ist furchtbar. Henry sagt, Henry ist ein Profi. Henry sagt, es ist sozusagen, ich will es gar nicht vorwegnehmen, aber Henry hat das Geheimnis in sich begraben. Er kann das, er kann ein Geheimnis bewahren und das können nur sehr wenige.
Und auch zum Schluss verschwindet er einfach wieder von der Bildfläche. Und wir wissen nicht, was passiert. Gibt es denn jetzt ein zweites Buch, wo wir erfahren, was Henry nach dieser Geschichte passieren wird?
Ich bin gerade dabei.
Ja, wunderbar. Wann können wir das erwarten?
wenn Henry mich nicht besucht, dann wird das nie geschehen. Aber ich glaube, Henry besucht mich in letzter Zeit häufig und ich bin in Verhandlungen mit ihm. Ich verfolge sein Leben, wir sprechen viel über ihn. Er erzählt mir von sich und er erlebt ein neues Abenteuer, das mich selber überrascht.
Ja, vielen Dank. Dann können wir uns dann auf das nächste Buch freuen.
Danke für das Interview.
Ja, eigentlich war das Ende des Interviews. Aber nach langem Hadern werde ich jetzt noch etwas hinterhersetzen. Wir konnten nämlich gar nicht aufhören zu reden und haben das Gespräch dann weitergeführt, allerdings auf Du. Und irgendwann habe ich das Mikrofon wieder eingestellt. Hier ist also noch ein kleiner Nachtrag.
Du glaubst ja gar nicht, wenn man sowas schreibt. Da glaubt man doch nicht, dass das wirklich mal ein Buch wird. Du glaubst doch nicht, dass sich das in 30 Länder verkauft und du da jemals, das ist ja alles, du denkst, was für eine Scheiße habe ich denn hier gemacht? Also, ich glaube, viele glauben, dass wenn man ein Buch schreibt, setzt man sich hin und sagt, so, ich schreibe jetzt ein Buch über Lüge, über das und über jenes. Das ist ja völliger Quatsch. Du bist ja ein Blatt im Wind, du bist ein Tropfen im Meer, du bist jemand, der dann, du folgst einer inneren Stimme ohne Ziel und Plan. Also, ich glaube, man glaubt immer von romantisch. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich das ja auch mit dem Drehbuch so mache. Du weißt nie, was daraus wird. Du weißt nur, was es kostet beim Film, das weißt du. Ja, und dass dich irgendwie die Leute anrufen und sagen, wenn es nicht in 3 Tagen da ist, bringen wir dich um.
Ja, das ist die andere Sache mit den Deadlines. Ne? Das ist beim Roman doch, wenn man nicht schon von vornherein einen Vertrag hat, sicherlich eigentlich eine Erleichterung, dass man das in seinem eigenen Rhythmus schreiben kann.
Habe ich auch gedacht. Ist genau das Gegenteil für mich persönlich. Erstens kriegst du ja Geld im Voraus im Roman. Das ist schon mal eine fürchterliche Bürde, die du dann abarbeiten musst. Dann habe ich die meiste Zeit mit Selbstzweifeln weinend auf dem Sofa verbracht. Und das Einzige, was mich gerettet hat, war das Ultimatum vom Verlag. Die inspirative Kraft der Deadline. Also du hast jetzt noch so und so viele Monate Zeit. Dann ist der Zug abgefahren. Und plötzlich ging's.
Aber du machst doch sicher zwischendurch auch was anderes. Du kannst dich ja nicht ein ganzes Jahr lang hinsetzen und nur ein Buch schreiben, nehme ich mal an.
Natürlich nicht.
Wie schwer ist das, da raus und wieder reinzukommen? Also musst du dich da erst mal 2 Tage wieder einarbeiten, bevor du wieder in der Materie drin bist, jedes Mal?
Nö, es ist die ganze Zeit in dir. Wenn du dich wirklich hinsetzt und wenn diese Phase beginnt, es muss jetzt sein, dann egal was du tust, ob du irgendwo sitzt oder so, du bist die ganze Zeit irgendwo anders. Es ist die ganze Zeit in dir, du spürst es, du machst Notes, du stehst auch auf, meine Freundin kennt diesen Zustand dann. Ich erbitte mir Asyl. Ich möchte nichts gefragt werden, ich möchte in Ruhe gelassen werden, ich möchte nichts erzählen und dann kommt die extremste Phase dieses, ich möchte allein sein, ich möchte niemanden sehen, ich möchte und so, das ist dann, wenn ich wirklich allein sein muss, aber dann bin ich schon, Katrin, meine Freundin, sieht das an meinen Augen, ich bin ganz woanders und ich höre plötzlich was und sehe was, dann ist man wirklich die ganze Zeit dabei.
Ja, ich glaube, das gehört zu jedem Künstler dazu irgendwie, dass man sich da entfernen muss.
Hinsetzen zum Schreiben, dieser Akt der physikalischen Hinsetzen und Schreiben ist ja der geringste Teil der Arbeit. Das ist ja nur das Aufschreiben.
Das Ausarbeiten im Kopf ist ja auch
ist das Aufschreiben. Natürlich, ich glaube bei jedem. Natürlich ist es gut, am Schreibtisch zu sitzen und sich zu zwingen, nicht aufzustehen, um was anderes zu machen, weil die Prokrastination dieses, ich muss jetzt meine Wäsche auf die Leine hängen, ich muss jetzt meinen Rasen mähen. Das ist ja dieser innere Antrieb, du kannst dir sagen, geh weg, lass das, du kannst das nicht, du bist scheiße.
Aber kriegt man da nicht manchmal einfach die besten Ideen, wenn man dann vorm Rasenmäher steht oder die Wäsche aufhängt und dann schnell wieder zurückrennt?
So ist es. Man geht einfach Rasen mähen und nach 5 Metern bleibt man stehen und sagt, ich hab's.
Das war's.
Ich hab's. Und dann sieht der Rasen entsprechend aus.
Sie hörten im Gespräch heute mit Sascha Arango, dem deutschen Drehbuchautor und jetzt auch Romanautor, dessen Buch Die Wahrheit und andere Lügen demnächst auch im Kino zu sehen sein wird.